Ja, hallo, Kalle Kunkel. Ich möchte mit dir gerne über die Finanzierung des Krankenhaussystems in Deutschland sprechen, denn mindestens oder spätestens seit der Corona-Pandemie steht ja das Krankenhaussystem, so wie es aktuell aufgebaut ist und funktioniert, sehr in der Kritik. Und dazu ist es ja auch wichtig, erstmal zu verstehen, wie ist dieses Gesundheitssystem überhaupt finanziert? Kannst du kurz erklären, auf was für Säulen das Gesundheitssystem in Deutschland aufgebaut ist?
Ja, vielen Dank für die Frage und danke für die Einladung. Das Krankenhaus oder die Krankenhausfinanzierung in Deutschland ist auf zwei Säulen aufgebaut. Wir sprechen von einer sogenannten dualen Finanzierung. Und zwar gibt es auf der einen Seite die Investitionen. Die sollen durch die Bundesländer finanziert werden. Das heißt, wenn die Krankenhäuser neue Gebäude bauen müssen, aber auch größere Anschaffungen machen müssen, dann haben sie einen Förderanspruch gegenüber den Bundesländern, die ihnen das finanzieren sollen. Ich betone das sollen, weil das Problem ist, dass die Bundesländer das seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr ausreichend tun. Also die Schätzungen gehen dahin, dass maximal die Hälfte der notwendigen Investitionen durch die Bundesländer finanziert wird, weshalb die Krankenhäuser das restliche Geld quasi aus anderen Quellen aufbringen müssen. Und das ist dann eben die zweite Säule. Die zweite Säule wird finanziert durch die Krankenkassen. Und daraus sollen quasi alle betriebsnotwendigen Ausgaben finanziert werden. Also das sind natürlich an allererster Stelle im Krankenhaus die Personalausgaben für Pflege, Ärzte, aber auch für die Servicebereiche, Labore, Diagnostik. Und das macht 60 bis 70% der Kosten insgesamt im Krankenhaus aus, die Personalkosten. Aber auch alles andere, Sachmittel, Verbrauchsmaterialien, Strom etc. Das alles wird von den Krankenkassen bezahlt. Und da hat es in den letzten Jahren eben starke Veränderungen gegeben, wie das finanziert wird. Aktuell ist eben die Finanzierung über das sogenannte Fallpauschalensystem DRG, Diagnosis-Related Groups, in dem es einen festen Preis gibt für jede Behandlung, die gemacht wird. Die ist dann in so einzelne Gruppen aufgeteilt und für jede dieser Gruppen gibt es einen festen Preis, unabhängig davon, welche Kosten das Krankenhaus real hat und was das für Probleme mit sich bringt. Darüber sprechen wir vielleicht noch.
Ja, über die Probleme möchte ich gleich nochmal sprechen, aber du hast es gerade selber schon angesprochen. Es hat da in den letzten Jahrzehnten ein paar Veränderungen gegeben. Seit Mitte der 80er Jahre wurde das Gesundheitssystem oder Krankenhaussystem in Deutschland zunehmend unter marktförmigen Bedingungen umgebaut. Was waren das denn für Schritte, die dort unternommen worden sind? Also wie wurde dieses Gesundheitssystem ökonomisiert, um vielleicht auch so eine Form von Gesundheitsmarkt zu schaffen?
Genau, also da gibt es im Prinzip so drei entscheidende Etappen. Wir hatten halt ab Anfang der 70er Jahre eine Finanzierung, die nannte sich Selbstkostendeckung. Das ist ein bisschen irreführender Begriff, dieses Selbst, also im Kern Kostendeckung. Das hieß im Prinzip, dass die Krankenhäuser die Kosten, die ihnen bei einer wirtschaftlichen Erbringung der Leistungen entstanden sind, durch die Krankenkassen refinanziert bekommen haben. Das heißt, am Anfang des Jahres wurde ein Budget ausgehandelt und dann haben die Krankenhäuser ihre Leistungen erbracht, haben auf der Grundlage von sogenannten Tagessätzen sozusagen während des Jahres Geld bekommen. Und am Ende des Jahres wurde spitz abgerechnet. Und spitz abgerechnet heißt, dass geguckt wurde, wie viele Kosten sind jetzt real entstanden und sind die durch die unterjährigen Zahlungen schon komplett beglichen. Und wenn man festgestellt hat, es sind mehr Kosten entstanden, dann haben die Krankenhäuser und die Krankenkassen darüber verhandelt, ob die erstattet werden. Also es war auch kein Selbstbedienungsladen im Sinne von, dann haben sie das einfach zugeschossen gekriegt, sondern dann mussten sie beweisen, dass sie dafür jetzt nicht irgendwie goldene Türklinken angebracht haben, sondern dass das notwendige Ausgaben waren. Dafür konnten die Krankenkassen auch Wirtschaftsprüfer in die Krankenhäuser schicken und ähnliches. Und wenn sie dann zeigen konnten, dass das notwendige Mehrausgaben waren, dann haben sie die erstattet bekommen. Und andersrum, wenn aber zu viel ausgegeben wurde, dann mussten sie das tatsächlich zurückzahlen, beziehungsweise der konkrete Modus war dann, dass das mit dem Budget fürs Folgejahr verrechnet wird. Also langer Rede, kurzer Sinn. Es gab ein Ausschließen von Gewinnen im Krankenhaussektor, weil nur das bezahlt wurde, was tatsächlich auch an Kosten entstanden ist. Würde man ja denken, das ist eine relativ sinnvolle und normale Form, wie man Daseinsvorsorge finanziert. Man stellt fest, welchen Bedarf es gibt und dann finanziert man den. Aber das hat den neoliberalen Gesundheitsökonomen und den Politikerinnen und Politikern, die von ihnen beraten wurden, dann irgendwann nicht mehr gefallen. Und dann hat es auch unter den Bedingungen von den ersten Wirtschaftskrisen sozusagen eine Debatte darum gegeben, dass jetzt zunehmend marktförmige Steuerungsmechanismen eingeführt werden sollen. Immer mit der Begründung, dass das die Kosten senken soll. Wobei ich da immer ein Fragezeichen hintermachen würde, ob das tatsächlich die Kosten auch real gesenkt hat, weil wir sehen, dass die Kosten insbesondere jetzt seit Einführung der DRGs gar nicht gesunken sind, sondern oder der Kostenanstieg gar nicht weniger geworden ist, sondern eher mehr geworden ist. Das ist aber nochmal eine zweite Debatte. Also diese Form der kostendeckenden Finanzierung hatten wir von Anfang der 70er bis Mitte der 80er Jahre. Und dann wurde eben mit diesem Argument, man müsste jetzt für mehr Effizienz sorgen und müsste jetzt hier irgendwie mehr auf die Kosten achten, wurden diese Marktmechanismen eingeführt. Das waren zuerst sogenannte Sonderentgelte, also dass es für einzelne Behandlungen nicht mehr nur, also dass es dafür nicht einfach die Kosten erstattet gab, sondern dass da sozusagen Pauschalen für vereinbart wurden. Und diese Pauschalen funktionieren eben immer nach demselben Prinzip. Man bekommt für eine bestimmte Behandlung, Leistung, bekommt man einen bestimmten Betrag. Und dann entsteht sofort sozusagen der Mechanismus, dass man Interesse daran hat, eigentlich die Leistung mit weniger Kosten zu erbringen, als man an Pauschale dafür bekommt, weil man den Rest behalten kann. So, also weil man Gewinne damit machen kann. Und weniger Kosten heißt, gerade in so einem personalintensiven Bereich wie den Krankenhäusern, vor allem den Personalabbau und Lohndumping. Also das hat dann so ab Mitte der 80er Jahre angefangen, erst so experimentell in so einzelnen Bereichen. Dann wurden diese Bereiche der Sonderentgelte und Pauschalen immer weiter ausgebaut. Und dann kam eben Anfang der 2000er, also 2003, 2004, dann der endgültige Wechsel, dass sozusagen diese experimentelle Übergangsphase abgelöst wurde durch ein durchgängiges Fallpauschalensystem DRG. Also dass seitdem im Prinzip im Kern alle Krankenhausleistungen mit ganz wenigen Ausnahmen eben nur noch über diese Pauschalen abgerechnet werden und damit insgesamt der Druck entstand für die, also einerseits das Krankenhäuser, die zum Beispiel nicht so günstig die Leistungen erbringen konnten, weil sie zum Beispiel ein breites Spektrum anbieten mussten, nicht so viele Behandlungen im Jahr durchführen konnten, dass sich bestimmte Mengeneffekte einstellen und ähnliches, aber auch, weil sie zum Beispiel an Tarife gebunden sind und deswegen bestimmte Lohnhöhen zahlen müssen, sind dann unter Druck geraten und haben dann sozusagen starken Druck gekriegt, Personal einzusparen. Und einzelne Krankenhäuser, die sich in diesem System gut aufstellen konnten, weil sie zum Beispiel sich aussuchen konnten, auf welche Behandlungen sie sich spezialisieren, weil sie Tarifflucht begangen haben, weil sie Personal abgebaut haben, die konnten dann anfangen, in dem System Gewinne zu machen. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass seit der Einführung der DRGs die Anzahl der privaten Krankenhäuser immer weiter zunimmt, wobei tatsächlich sozusagen die Kranken, das überhaupt profitorientierte Krankenhausbetreiber auf den Markt geströmt sind. Das hat tatsächlich so Mitte der 80er, Anfang der 90er relevant angefangen, also eigentlich genau in dem Moment, wo angefangen wurde, dieses kostendeckende System zu schleifen. Und seitdem wird eben ein bestimmter Anteil der Versichertengelder, denn es sind der Versichertengelder am Ende, sozusagen an private Konzerne weitergeleitet, die dann als Dividenden oder Gewinne an ihre Anteilseigner ausschütten.
Also letztendlich eine Umverteilung von unten nach oben, meinst du?
Ja, vor allen Dingen eine Umverteilung von solidarisch erbrachten Beiträgen an profitorientierte Konzerne. Also wir haben ja im Moment diese Debatte, wo zum Beispiel bei Daimler, wo sich jetzt beschwert wird, dass Daimler Dividenden auszahlt, obwohl sie Kurzarbeitergeld bekommen haben. Und hier haben wir eben auch sozusagen die Situation, dass aus den Solidarsystem, in dem Fall den Krankenkassen, einfach Geld an die Konzerne fließt für Ausgaben, die sie nicht hatten, und dass sie die dann auszahlen an ihre Aktionäre.
Du hast es gerade eben schon angesprochen, welche Folgen diese Ökonomisierung und vor allem die Fallpauschalen für die Beschäftigten hatten. Also sowas wie Lohndumping, die Reduktion von Beschäftigtenzahlen. Das sieht man ja auch aktuell, dass tausende Stellen fehlen in der Pflege. Welche Konsequenzen hatte das dann aber auch für die PatientInnen?
Das ist relativ vielfältig. Also erstmal, was ja auf der Hand liegt, ist, dass wenn Personal abgebaut wird, dass dann natürlich auch die Versorgung für die Patientinnen und Patienten leidet. Aber auch, dass wenn Personal outgesourced wird, also in Tochterunternehmen, die dann zum Beispiel keine Tarifverträge haben, dass dann, also zum Beispiel Reinigung ganz klassisch, wenn die Reinigungskraft sozusagen auf der Station irgendwie jede Woche eine andere ist und immer mehr Stress kriegt, weil sie immer mehr Flächen machen muss, dass darunter zum Beispiel auch die Hygiene leidet, ist ja irgendwie leicht nachvollziehbar. Aber vor allen Dingen auch im Pflegebereich hat das eben dazu geführt, dass Pflegekräfte in immer kürzerer Zeit immer mehr Patienten versorgen müssen und deswegen ja einfach nicht mehr das nach den Standards machen können, die eigentlich notwendig sind oder die sie erlernt haben. Also es gab Mitte der 90er Jahre noch ein sogenanntes Personalbemessungssystem. Also das heißt sozusagen, das erfasst hat, wie viel Bedarf es an Pflege gibt und daraus ermessen wurde, wie viel Personal dann da sein müsste. Und Michael Simon, ein Professor für Pflegewissenschaften, hat das mal ausgerechnet, dass nach diesem Bemessungssystem ungefähr 100.000 Stellen eigentlich fehlen würden im Moment in Deutschland. Und das ist natürlich eine unglaubliche Größenordnung. Da kann man sich vorstellen, dass wenn dieses System ermittelt hat, was ist der Bedarf, und es dann zu diesem Bedarf einen Lack von 100.000 Stellen gibt, dass dann eben auch bestimmte Pflegeleistungen nicht erbracht werden. Und das nennen wir dann eben Rationierung oder implizite Rationierung. Das heißt, dass nicht bewusst entschieden wird, dieses oder jenes wird jetzt weggelassen, sondern dass einfach, weil die Ressourcen so verknappt werden, die Menschen vor Ort, also die Pflegekräfte in dem Fall, sozusagen jeden Tag aufs Neue entscheiden müssen, was lasse ich jetzt weg. Oder welchen Patienten, um wen kann ich mich jetzt hier nicht so gut kümmern? Das fängt an von, dass wenn die Patienten nach irgendwie klingeln, weil sie irgendwie Unterstützung brauchen, dass dann Minuten oder Stunden lang niemand kommt. Geht aber auch hin bis zu, dass Patientinnen und Patienten zum Beispiel auf psychiatrischen Stationen dann schneller mal gefesselt werden oder ruhiggestellt werden, weil man sich nicht so intensiv um sie kümmern kann. Das ist sozusagen eine Dimension, aber eine zweite ganz wichtige Dimension ist, dass diese ganze Art und Weise der Finanzierung im Prinzip den ärztlichen Blick korrumpiert. Also auch dazu gibt es Studien, die gezeigt haben, dass die Ärzte zunehmend die Selbsteinschätzung haben, dass sozusagen ihr Blick auf die Patientinnen und welche Diagnosen sie zum Beispiel stellen, mit dadurch geprägt wird, dass sie gucken, ja, wie sieht das hier mit meiner Abteilung aus? Ist die im Plus, ist die im Minus? Weil tatsächlich durch dieses Fallpauschalensystem es möglich wird, für einen Arzt sehr klar zu sagen, ich brauche von dieser oder jener Diagnose oder von dieser oder jener DRG-Fallgruppe noch 20 Patienten diesen Monat auf der Station, sonst mache ich ein Minus. Ja, und was macht ein Arzt? Und also das kann ja nach bestem Wissen und Gewissen passieren, nämlich dass ich zum Beispiel sage, ich will nicht, dass hier Personal abgebaut wird, deswegen muss meine Station hier im Plus bleiben. Also wir reden hier ja gar nicht von Profitanreizen jetzt beim einzelnen Arzt, sondern dass der einfach sagt, nee, ich will, dass hier weiter so viel Personal ist. Dann brauchen wir jetzt hier noch 20 Diagnosen X. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Situation, weil du dann sozusagen in deinem Blick als Arzt, in deinem Blick auf die Patientinnen, diese Patientinnen nicht einfach nur Menschen sind, die eine bestimmte Unterstützung brauchen, sondern sie sind gleichzeitig das Mittel, über das du Erlöse generierst. Und dann guckst du dir natürlich an, ob du die so behandeln kannst, dass du mit ihnen Erlöse generieren kannst. Und zwar nicht einfach, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern weil das System dich dazu drängt, zu sagen, ja, wenn du das hier nicht hinkriegst, dann müssen wir leider am Ende des Jahres hier ein paar Stellen abbauen. Das will natürlich niemand. Und das heißt, wir haben da nicht nur diese Rationierung, sondern wir haben auch ein irrationaler Blick oder ein nicht-medizinischer Blick den Blick der Ärzte auf die Patientinnen zunehmend prägt. Ich sage nicht, dass der nur dadurch bestimmt ist, aber dass sozusagen das als eine Logik mit reinkommt. Und daraus ergibt sich ein dritter Effekt, den wir die Überversorgung nennen. Also das ist, was ich bisher beschrieben habe, ist Unter- und Fehlversorgung vor allen Dingen, aber Überversorgung eben auch, weil die Ärzte ein Interesse haben oder weil das Krankenhaus als betriebswirtschaftlicher Betrieb ein Interesse daran hat, möglichst viele Leistungen an einem Patienten zu erbringen oder möglichst viele Erlöse zu generieren. Also da erzählen mir Kolleginnen von Intensivstationen, zum Beispiel Patientinnen an der Beatmungsmaschine hängen, dass also bei Beatmung ist es zum Beispiel so, dass wenn man eine bestimmte Stundenzahl erreicht, dann gibt es mehr Geld. Und dann erzählen die mir, dass das Controlling mit ihnen spricht über die Frage, wann diese Person von der Beatmungsmaschine genommen wird und nicht der Arzt oder sie mit dem Arzt und dem Controlling zusammen. Und das heißt, alles das sind Beispiele dafür, wie sozusagen der Blick auf die Patientinnen durch die Perspektive, dass die Patientinnen die Bringer von Erlösen sind, geprägt wird. Und dann gibt es noch einen, also das ist sozusagen die Situation für Patientinnen im Krankenhaus. Und dann gibt es noch einen Effekt sozusagen für die potenziellen Patientinnen oder die Bevölkerung, dass mit diesem DRG-System auch quasi bestimmte Strukturentscheidungen vorgegeben werden. Also dass sich zum Beispiel Krankenhäuser in ländlichen Regionen, die nicht genügend Fälle machen können, das ist dann in dieser unmenschlichen Sprache, nennt man das dann so, dass die sich schlicht und ergreifend nicht mehr rechnen, dass sich da insbesondere bestimmte Bereiche nicht rechnen. Also wir erleben das zum Beispiel, dass zum Beispiel in dem Bereich der Kinderklinik oder der Geburtskliniken, dass die sich schlicht und ergreifend in dem System nicht so rechnen und dass die deswegen flächendeckend, also insbesondere in ländlicheren Regionen, zumachen. Und dass man dann irgendwie ein paar Stunden fahren muss, bis man zu einer Kinderklinik kommt. Was natürlich Auswirkungen, ne? Also wir reden ja irgendwie in den letzten Jahren viel über Auswirkungen von Strukturwandel und warum fühlen sich bestimmte Regionen abgekoppelt. Das ist ein Element davon, dass denen im Prinzip gesagt wird, hier reicht es nicht mehr für eine Krankenversorgung vor Ort.
Ja, das ist auch etwas, was sehr viel hier in Sachsen-Anhalt passiert, wo sich aber auch immer mehr Protest dagegen entwickelt und diese Frage auch immer zunehmend, vor allem anhand dieser Gesundheitsfrage, politisiert wird. Du hast ja jetzt gerade die negativen Seiten nochmal von dem DRG-System beschrieben. Also das ist ein System, das einerseits Fehlanreize liefert, andererseits zu einer Unterversorgung führt. Durch diese Corona-Pandemie ist das System, dieses DRG-System, nochmal mehr auch in die Kritik geraten. Teile wurden wieder auch aus der Finanzierung durch das DRG-System rausgenommen. Wie könnte denn deiner Meinung nach eine sinnvolle oder richtige bedarfsorientierte Finanzierung der Personalkosten im Gesundheitsbereich aussehen? Ist es einfach nur ein Zurück zu den Zeiten vor der Ökonomisierung oder gibt es da noch andere Dinge, die deiner Meinung nach beachtet werden sollten?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen eine schwierige Position, wenn man dann immer sagt, ja, wir müssten zurück zu dem alten System. Also dann ist man ja immer so, ja, dann wirkt das immer so, als würde man das, was damals war, quasi als nicht kritikwürdigen Zustand irgendwie überhöhen. Und insofern muss man das tatsächlich differenziert sich angucken. Ich würde sagen, ja, auf der Finanzierungsebene würde es im Kern darum gehen, zu einer kostendeckenden Finanzierung zurückzukommen. Und das aber flankiert damit, dass wir sozusagen starke Patientinnenrechte haben, also zum Beispiel Anspruch darauf, Zweitmeinungen einzuholen vor Diagnosen, vor Behandlungen, was es ja zum Teil auch schon gibt, aber auch sozusagen die Ansprüche im Krankenhaus eine Ansprechpartnerin zu haben. Wir bräuchten also Sachen, die überhaupt nichts mit dem Finanzierungssystem im engeren Sinn zu tun hatten, nämlich sondern eher auf so einer Kulturebene. Wir bräuchten Abbau der Hierarchien innerhalb der Krankenhäuser, also dass zum Beispiel Pflege und Ärzte stärker auf Augenhöhe miteinander arbeiten können und es nicht so eine Dominanz des ärztlichen Berufs in den Krankenhäusern gibt, sondern ein Anerkenntnis, dass es in einem Krankenhaus nicht nur um die medizinische, sondern eben auch um die pflegerische Seite geht und dass es deswegen eigentlich um so eine Koproduktion geht. Und gleichzeitig bräuchten wir eben auf dieser Strukturebene auf der einen Seite eine Demokratisierung der Krankenhausplanung, das heißt, dass wirklich mehr Akteure, die tatsächlich betroffen sind, einbezogen werden. Also dass zum Beispiel die Krankenhausplanung, die ja durch die Länder passiert, zusammen mit diesen Investitionen, die sie nicht ausreichend tätigen, dass da tatsächlich verbindliche Strukturen geschaffen werden, in denen dauerhaft über die Krankenhauslandschaft im Bundesland beraten werden kann, in denen es auch einen kontinuierlichen Prozess gibt, wo man das gemeinsam überprüft und überwacht, was läuft gut, was läuft schlecht, wo gibt es Überversorgung, wo gibt es Unterversorgung und dann gemeinsam nachsteuern kann, weil das bisher eigentlich ein System ist, wo vor allen Dingen die Krankenhäuser und Krankenkassen zusammensitzen mit der Politik. Patientinnenorganisationen, die Beschäftigtenorganisationen sind da nur sehr rudimentär eingebunden und hier würde es um eine Demokratisierung gehen, um tatsächlich da auch rationalere Strukturen zu schaffen. Und ein ganz, ganz großes Thema ist die Verbindung des Krankenhausbereichs, also des sogenannten stationären Bereichs, mit dem ambulanten Bereich. Das ist eigentlich so ein bisschen der Elefant im Raum der deutschen Gesundheitspolitik, weil wir halt in Deutschland auch relativ einmalig ein System haben, wo dieser ambulante Bereich, also die Hausärzte, aber eben auch die Fachärzte, die Niedergelassenen, wo der sozusagen komplett oder weitestgehend komplett durch kleine Selbstständige getragen wird, also durch selbstständige Ärzte, die quasi als Kleinunternehmer auftreten und weitestgehend getrennt sind von dieser stationären Versorgung, was dazu führt, dass wir extreme Doppelstrukturen haben, auch bei so Geräten und bestimmten Versorgungsschienen. Und das müsste sukzessive abgebaut werden. Das heißt, es müsste eine viel stärkere Verzahnung von den stationären Bereichen und dem ambulanten Bereich geben. Aber das hieß auch eine starke Veränderung im ambulanten Bereich, nämlich dass die Ärzte stärker in eine öffentliche Planung einbezogen werden, während das bisher sozusagen sehr stark so, ja, es wird Selbstorganisation genannt, aber es ist halt schon sehr stark einfach das, diese kleinen selbstständigen Akteure sozusagen in einer eigenständigen Körperschaft quasi aushandeln, wie die Verteilung der Arztsitze organisiert wird. Und das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was man mit dem Krankenhausthema zusammen verhandeln müsste, weil das zum Beispiel auch gerade im ländlichen Raum jetzt zum Beispiel eine Rolle spielen müsste für die Frage, okay, an welchen Stellen macht es vielleicht wirklich Sinn, hier kein ganzes Krankenhaus zu halten, sondern irgendwelche Mischformen, sowas wie Polyzentren, ein System, was bei der Abwicklung der DDR zum Beispiel komplett aufgelöst wurde, auf Druck der Ärzteschaft unter anderem, was aber jetzt genau so ein bisschen wiederentdeckt wird als die Zwischenform in Bereichen, in denen man jetzt nicht so ganz richtige komplette Krankenhauskomplexe halten kann und Ähnliches. Also das heißt, es wäre eine umfassendere Debatte, die aber damit anfangen müsste, zu sagen, wir kehren bei den Finanzierungsformen dahin zurück, dass wir die Bedarfe definieren und dann auch sicherstellen, dass diese Bedarfe anständig finanziert werden. Und dann braucht es anständige Kontrollinstrumente, dass die Krankenkassen das auch überprüfen können, dass da kein Schindluder mit dem Geld getrieben wird. Aber ansonsten brauchen wir eine Rückkehr zur kostendeckenden Finanzierung.
Also relativ viel, was dann noch aus einer linken Perspektive möglicherweise vor einem liegen kann. Jetzt ist ja dieses DRG-System ziemlich verschrien mittlerweile. Ich glaube, niemand wird sich mehr wirklich positiv auf dieses System beziehen. Welche anderen möglicherweise profitorientierten Alternativen gibt es denn oder werden möglicherweise gerade diskutiert, gerade von der Kapitalseite, die profitiert von diesem Gesundheitsmarkt und von diesem ökonomisierten Gesundheitssystem?
Ja, da gibt es im Prinzip so zwei Tendenzen. Das eine ist, dass man das DRG-System im Prinzip noch weiter radikalisieren will. Also wir sagen immer relativ schnell, das ist ein Marktsystem. Da würden jetzt Neoliberale ganz schnell widersprechen, weil im DRG-System die Preise nicht frei gebildet werden können, ne? Also die werden sozusagen administrativ festgesetzt nach einem bestimmten Algorithmus, wird festgelegt, die und die Behandlung bzw. die und die DRG ist so und so viel wert. Und die Neoliberalen sagen, naja, dann können ja gar keine anständigen Preissignale gesendet werden und wollen das noch stärker liberalisieren, dass tatsächlich quasi die Akteure vor Ort über einzelne Preise von einzelnen Leistungen verhandeln können. Also dass das echte Marktpreise werden, dass die Krankenkasse gegenüber dem Krankenhaus dann sagen kann, hier du, ich mache jetzt mit dir einen Vertrag, bei dir mache ich jetzt alle Knie-OPs, aber dafür machen wir das hier nochmal 10% günstiger, oder? Und dann sagt das Krankenhaus, na gut, aber nur, wenn du auch bei mir alle Hüft-OPs machst. Also sozusagen, so stellen die sich das vor und dafür gibt es auch bestimmte Instrumente, die gerade forciert werden. Das sind die sogenannten Selektivverträge. Also das heißt, dass tatsächlich bisher ist das eben so, jedes Krankenhaus, das zugelassen ist zur Versorgung, mit denen müssen die Krankenkassen auch Verträge ab. Also mit denen dürfen die Krankenhäuser, dürfen dann mit den Krankenkassen auch ihre Leistungen abrechnen. Und es gibt gerade Tendenzen zu versuchen zu sagen, nein, die Krankenkassen und die Krankenhäuser können selektiv miteinander Verträge abschließen und nur diejenigen, die einen Vertrag miteinander haben, können dann auch die Leistungen, also da kann das Krankenhaus dann auch die Leistung mit dieser Krankenkasse abrechnen. Das Perfide daran ist, dass das in so einem Mantel von Qualität verkauft wird. Aber da gibt es Tendenzen hin, das zu versuchen, um darüber das DRG-System zu radikalisieren. Und die zweite große Debatte, die seit ein, zwei Jahren an Fahrt aufnimmt, ist tatsächlich, dass auch die Neoliberalen sich vom DRG-System lösen und das quasi die Logik umkehren wollen, nämlich zu sagen, man bezahlt nicht mehr für die einzelne Leistung, sondern es wird nur noch für den einzelnen Patienten oder vielmehr für den einzelnen Versicherten bezahlt. Die Idee ist, nennt sich Capitation, und die Idee ist zu sagen, es gibt sozusagen Krankenhäuser oder Gesundheitsdienstleister werben um Kunden, die schreiben sich dann bei denen ein. Und für jeden Kunden, der bei Ihnen eingeschrieben ist, bekommen Sie dann von der Krankenkasse, bei der die Person versichert ist, einen bestimmten Eurobetrag pro Jahr. Und für den müssen Sie die Versorgung sicherstellen. Und wenn Sie das Geld nicht ausgeben, dann können Sie den Rest behalten. Und wenn Sie das Geld, wenn Sie mehr ausgeben, dann ist das Ihr Problem. Und damit reagieren die Neoliberalen auf die Kritik, dass das DRG-System dazu führt, dass man die ganze, also dass die Ärzte in ihrer Behandlung die ganze Zeit darauf schauen, wie kann ich hier noch eine Behandlung bei dem Patienten anbringen, und kehren das im Prinzip um. Nee, die Ärzte können nicht dadurch Gewinne machen, oder die Krankenhäuser oder diese Gesundheitsdienstleister machen nicht dadurch Gewinne, dass sie da möglichst viel machen, sondern dadurch, dass sie möglichst wenig machen. Man kann sich jetzt natürlich an zwei Händen abzählen, was das wiederum für einen neuen Anreiz auslösen würde. Es würde nämlich den Anreiz auslösen, möglichst viele bei sich in der Kartei zu haben, aber möglichst wenige von denen bei sich zu sehen. Und wer so Filme wie Psycho oder so von Michael Moore mal gesehen hat, weiß, was das für Effekte auslösen kann und was für perfide Form profitorientierte Akteure entwickeln können, um sozusagen Patientinnen fernzuhalten und deren Ansprüche irgendwie abzuwehren. Also das heißt, da wird jetzt gerade, das kommt aber dann in einem modernen Gewand daher, weil sie dann irgendwie sagen, ja, da geht es, also wir lösen uns jetzt von dieser fallorientierten oder von dieser leistungsorientierten Betrachtung. Wir betrachten jetzt den Patientinnen an sich und wir fördern dadurch dass eher in Prävention zum Beispiel investiert wird, weil dann ja die Gesundheitsdienstleister ein Interesse daran hat, dass die Person möglichst gesund ist und nie bei ihnen aufläuft und so. Und das Problem ist, dass da sozusagen auch ein Körnchen Wahrheit drin ist. Nur in dem Moment, wo ich das quasi einbette in ein Profitanreizsystem, wird das immer wieder pervertiert, weil das dann sozusagen dazu führt, dass insgesamt tatsächlich dieser Gesundheitsdienstleister dann auf einmal ein Interesse kriegt, ja, eben Leistungen vorzuenthalten und es nicht einfach um Prävention geht. Genau, also das sind so die beiden Pfade quasi, die gerade unter neoliberalen Gesundheitsökonomen und Politikern diskutiert werden.
Jetzt hast du ja vorhin schon auch die Bundesländer angesprochen, die ja letztendlich dann für die Investitionen zuständig sind, nicht für die Personalkosten. Und da hast du gesagt, alle Bundesländer eigentlich zahlen zu wenig für die Krankenhäuser. Woran liegt es denn, dass Bundesländer zu wenig zahlen? Und wie glaubst du, also was für politische Forderungen müsste man vielleicht auch erheben, damit sich das verändert?
Naja, also das ist eben der Punkt, wo man sich quasi dann auch von der Gesundheitspolitik verabschieden muss und ein bisschen breiteren Blick auf die Sache werfen muss. Also wir haben es ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte einfach erlebt, dass quasi die die Steuerbasis, Einnahmebasis der Bundesländer immer weiter eingeschränkt wurden. Also sozusagen ein klassischer und mit auch dramatischster Fall ist zum Beispiel die Aussetzung der Vermögenssteuer. Also wir hatten ja bis Mitte der 90er Jahre eine Vermögenssteuer, dann gab es da ein Gerichtsurteil zu, dass die, weil sie zu viele Ausnahmen hat oder falsche Ausnahmen hat, in der Form nicht erhoben werden kann. Daraufhin hat die Kohl-Regierung damals gesagt, na, dann erheben wir sie einfach gar nicht mehr. Und diskutieren oder eben nicht diskutieren alle Regierungskoalitionen oder ignorieren das so ein bisschen, dass man da quasi eine Baustelle hat. Auch Rot-Grün, was dann kurz danach 98 an die Regierung gekommen ist, hat zum Beispiel keinen Finger krumm gemacht, um da das wieder zu korrigieren. Und das war eine Steuer, die komplett bei den Ländern gelandet ist. Also das war eine sogenannte Ländersteuer. Das waren einfach, damit waren ein paar Milliarden Einnahmen für die Länder einfach weg. Und insgesamt haben wir sowieso ja eine Tendenz, dass sozusagen immer mehr Aufgaben auf die Länder und vor allen Dingen auch die Kommunen abgeladen werden, aber nicht entsprechend Finanzierungen zurückkommen, weil wir es einfach ein paar Jahrzehnte Ausgabenkürzungen oder Steuerkürzungen erlebt haben. Das hat eben dazu geführt, dass auch viele Länder einfach verschuldet sind und dass jetzt in den letzten Jahren, wo die Steuereinnahmen wieder ein bisschen mehr gesprudelt sind, dass immer eine Mischung war aus Investitionen oder an Ausgaben, die schon lange anstehen, irgendwie nachholen zu finanzieren und auf der anderen Seite Schulden zu tilgen. Also ich kann das hier mal für Berlin sagen. Berlin hat in den letzten Jahren jedes Jahr ein paar Milliarden Euro Schulden getilgt, hat aber auch einen Investitionsstau von einer zwei- bis dreistelligen Milliardengröße. Also irgendwann hat man mal festgestellt, dass 80 Brücken eigentlich kaum noch sozusagen, also dass die kurz vor der Einsturzgefährdung sind. Wenn ich nach Hause fahren will, muss ich immer über so eine Brücke fahren, die jetzt komplett neu gebaut werden muss, weil man da zu lange nichts gemacht hat. Also insgesamt wurde ja ganz viel öffentliche Infrastruktur unter diesen Sparmaßnahmen vernachlässigt. Und die Krankenhäuser waren halt ein Bereich, in dem man das besonders einfach machen konnte. Und hier schließt sich jetzt quasi der Kreis, weil während bei der Brücke das dann niemand finanziert und die Brücke dann einfach verrottet, gab es bei den Krankenhäusern eben eine Möglichkeit, weil die Krankenhäuser dann eben angefangen haben, also auch die öffentlichen zum Beispiel, haben dann angefangen, Gewinne zu machen oder Überschüsse zu machen, weil sie diese Überschüsse brauchten, um die Investitionen zu finanzieren. Das heißt, sie haben aus dem eh schon knappen Geld der Fallpauschalen sozusagen noch Geld rausgeknapst, um damit dann die Baustellen zu finanzieren. Also wir haben immer davon gesprochen, Personalstellen werden zu Baustellen. Und damit haben sich die Länder im Prinzip auf Kosten der Versicherten und auf Kosten des Personals und der Patientinnen, die dadurch mit einer schlechten Versorgung und mit schlechten Arbeitsverhältnissen bezahlt haben, im Prinzip diese Investitionen gespart und sich dadurch so ein bisschen saniert.
Also Gesundheitsfragen können auch Umverteilungsfragen sein. Vielleicht als, als abschließende Frage jetzt nochmal. Wir stecken ja immer noch in dieser Pandemie, die nochmal wie ein Brennglas die Probleme im Gesundheitsbereich vergrößerte. Und es stehen Landtags- und Bundestagswahlen an, zumindest in Sachsen-Anhalt. Landtagswahlen und Bundestagswahlen ja überall. Was glaubst du, wie wird sich diese Auseinandersetzung rund um die Krankenhausfinanzierung in den kommenden Monaten weiterentwickeln? Und auf was meinst du, wäre es wichtig, jetzt zu achten oder darauf auch den Fokus zu legen?
Also ich glaube, dass die herrschende Politik versuchen wird, das ganze Krankenhausfinanzierungsthema in den nächsten Monaten aus der Presse rauszuhalten, dann nach den Wahlen wieder auf die Agenda zu setzen. Und das wäre im Prinzip der erste Punkt. Das muss verhindert werden. Wir müssen die Krankenhausfrage auf die Agenda setzen. Aus Beschäftigtenperspektive, aus Bevölkerungsperspektive, was die Versorgungssicherheit angeht, müssen wir das auf allen Ebenen thematisieren. Wir dürfen nicht darauf reinfallen, wenn über das Schlagwort Qualität de facto einfach nur ein Strukturabbau durchgesetzt werden soll oder weitere Marktelemente eingeführt werden sollen. Und insgesamt braucht es eben eine Orientierung darauf, dass Krankenhausfinanzierung Daseinsvorsorge ist und dass Daseinsvorsorge bedeutet, man definiert das, was gebraucht wird und das bezahlt man dann auch. Und dass das am Ende auch nicht mal unbedingt teurer ist, sondern möglicherweise sogar an einigen Stellen Geld sparen kann. Und das ist sozusagen die politische Orientierung und wie man das dann durchsetzt, ist eben das Einfache, das schwer zu machen ist, nämlich auf allen Ebenen, an allen Orten jeweils dazu politischen Druck machen. Also an Orten, wo irgendwie Krankenhäuser geschlossen werden sollen oder einzelne Abteilungen geschlossen werden sollen, dass sich da Bündnisse bilden, um dagegen zu protestieren, dass Belegschaften auf die Straße gehen, um gegen ihre Bedingungen zu protestieren, dass Patientinnenverbände deutlich machen, dass sie eine Kritik an den aktuellen Verhältnissen haben und das eben nicht nur bedeutet, dass sie sozusagen in so einem Selbsthilfeprozess da was gegen ändern, sondern dass sie auch politische Forderungen erheben und dass wir daraus gemeinsam eine Gesundheitsbewegung bilden, die dieses Thema gegenüber der Regierung und dann auch im Wahlkampf auf die Agenda hebt, sodass über die wichtigen Themen geredet wird.